Der Vermögensbildungsfonds im November 2019. Das Thema Kapitalerhöhungen. Und was bedeuten diese aus Anlegersicht? Das Unternehmen MSC, das Unternehmen U-Blocks, Altria, der große Tabakgigant, Walt Disney mit seiner neuen Streaming-Plattform, Netflix, HP, Xerox, das und vieles mehr sind heute unsere Themen. Viel Spaß!
Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast. Guten Tag, der 9.
Dezember, liebe Zuhörer. Mein Name ist Henning Lindhoff und neben mir an der Kaffeebar der PI Kapitalanlage GmbH stehen heute die beiden Analysten Pascal Andres und Alan Galecki. Hallo ihr zwei.
Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen zusammen.
Aber bevor wir zu unserem ersten Thema kommen, liebe Zuhörer, zunächst noch ein ganz wichtiger Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast und auch natürlich heute in dieser Folge hören, werte Zuhörer, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Nun gut, legen wir endlich los. Pascal, wie sieht es aus? Hörst du den Bären schon mürrisch grummeln oder scharrt der Bulle immer noch mutig mit den Hufen? Wie siehst du aktuell die Finanzmärkte?
Ja, Henning, vielen Dank. Das ist eine gute Frage. Darauf kann ich nur mit einem deutlichen sowohl als auch antworten.
Ja.
Wir sehen in verschiedenen Wirtschaftszweigen unterschiedliche Entwicklungen. Im Handel beispielsweise läuft es im Moment noch ganz gut, gerade auch im Weihnachtsgeschäft. Wir sehen aber auf der anderen Seite beispielsweise die Autoindustrie, wo es nicht mehr so gut läuft. Und auch bei den Zulieferern, wo man auch merkt, dass es da hakt. Wir hören regelmäßig negative Nachrichten. Wir hören Nachrichten über Entlassungen, über Bestellrückgänge. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir dann auch denken, das könnte sich natürlich auf andere Zweige auswirken.
Also, ist natürlich auch so ein Trendthema, gerade die Autoindustrie.
Ja.
Ich habe irgendwie, glaube ich, am Wochenende eine Statistik gesehen. Ich weiß gar nicht, wo jetzt noch genau. Dass eben dieses Thema Autoindustrie eigentlich das Supernarrativ im Moment in Deutschland ist. Also in den letzten 20 Jahren wurde noch nie so viel, über die Autoindustrie gesprochen, geschrieben, geredet, wie zu keinem anderen Thema in der Wirtschaft. Alan?
Das ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass die Autoindustrie der größte Arbeitgeber in Deutschland ist, also die Schlüsselbranche schlechthin, wenn man so will. Vielleicht sogar nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, aber insbesondere für Deutschland als sehr exportlastiger Volkswirtschaft ist die Autoindustrie da natürlich tonangebend und entscheidet dann maßgeblich darüber, ob die Wirtschaft gut läuft oder nicht. Was wir natürlich feststellen können, ist, dass wir in der Breite schon eine konjunkturelle Flaute spüren können, während viele Crash-Propheten hingegen Hochkonjunktur haben. Man sollte sich da aber nicht verunsichern lassen und es führt weiter kein Weg an Aktieninvestments vorbei.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Stimmt überhaupt dieses Supernarrativ, nenne ich es mal, dass die deutsche Autoindustrie so im Abwärtsgang sich befindet oder soll damit irgendwie eine ganz andere Fehlentwicklung vielleicht überspielt werden?
Das ist ein recht schwieriges Thema. Also wir sehen, dass die deutschen Autobauer zwar sich auch etwas abgekühlt haben, aber dadurch, dass sie im Premium-Segment unterwegs sind, laufen bei denen die Geschäfte natürlich noch ein bisschen besser als bei den Massenherstellern. Wobei man auch da sagen muss, dass die Margen auch schon sehr stark abgeschmolzen sind. Es werden teilweise auch immer noch Rückstellungen im Rahmen des Dieselskandals gebildet oder es werden für andere Vergehen hin und wieder mal kleinere Strafen fällig im mittleren Millionenbereich, könnte man sagen. So an für sich sind wir aber dennoch jetzt in keinem Autobauer investiert. Einerseits natürlich wegen der zyklischen Komponente. Und das andere ist, dass wir auch so ein bisschen skeptisch sind, ob die deutschen Autobauer für die Zukunft jetzt gut gerüstet sind. Also sie forschen und entwickeln zwar an allen Ecken und Enden, aber aus unserer Sicht ist es jetzt momentan noch nicht absehbar, wer hier als großer Gewinner herausgehen wird.
Ja, Tesla ist da der große Vorreiter aus den USA, kennt jeder mittlerweile, das Unternehmen von Elon Musk. Und da habe ich in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder Übernahmegerüchte gehört, gelesen. Habt ihr da nähere Infos zu? Ist da Volkswagen vielleicht dran an dem Thema?
Also bezüglich Tesla sind wir ehrlicherweise auch etwas geteilter Meinung intern, aber das ist ja durchaus auch erlaubt. Es schadet ja nicht, aus verschiedenen Blickwinkeln da drauf zu sehen. Ganz neutral betrachtet kann man schon sagen, dass Tesla technologisch momentan nur ganz weit vorne ist. Die Frage ist halt immer nur, wenn man jetzt die Investorenbrille wieder aufsetzt, kann man die Bewertung rechtfertigen? Ist man bereit, zu dem Preis zu investieren? Und man muss halt die Frage für sich auch beantworten, ist da nicht schon einiges vorweggenommen unter Umständen?
Ja, und die Frage ist ja auch immer wieder, kann Tesla oder ein anderes Konkurrenzunternehmen, Waymo vielleicht von Google, aus eigener Kraft überhaupt eine solche Massenproduktion herstellen, wie so im Moment Volkswagen und Toyota und die ganzen anderen großen Autohersteller vermögen? Oder braucht man dafür einfach einen stärkeren Partner, der da einfach die Erfahrung hat, ne?
Auf diese Frage gibt es auch mehrere Antworten. Also wir dürfen erstens die chinesischen Hersteller nicht vergessen, die quasi den Verbrennungsmotor übersprungen haben und jetzt direkt mit dem E-Mobil und auch mit den Wasserstoffautos, was so ein bisschen unter der Oberfläche schwimmt, ganz stark angreifen. Hierzulande merkt man das jetzt noch nicht so, aber das wird auch früher oder später kommen, wenn die Autos dann, sagen wir mal, nur die Hälfte im Vergleich zu dem kosten, wie das hier der Fall ist, dann wird es schon Kaufanreize geben. Das andere ist halt mit der Massenherstellung. Wir wissen halt nicht, ob die Autostückzahlen sich weiter so fortschreiben lassen. Es kann ja auch sein, dass ja, viele Leute verzichten ja mittlerweile auch auf ein Auto, dass ja, wir vielleicht sogar einen Nachfragepeak zumindest in der westlichen Welt auch schon gesehen haben. Das ist nicht auszuschließen.
Ja, das ist möglich, ja, auf jeden Fall.
Und das merken wir dann auch ganz stark beispielsweise bei den Mobilitätsanbietern wie Sixt, von denen wir sehr viel halten, wo wir auch weiter investiert bleiben. Die machen sich sehr gut und die verhindern aber im Gegensatz wieder so ein bisschen, dass der Autoabsatz insgesamt zulegt, weil das halt ein anderes Geschäftsmodell
ist. Ja. Sixt haben wir, glaube ich, auch im Vermögensbildungsfonds, Pascal. Kannst du zur Performance zur aktuellen ein bisschen was erzählen? Ich glaube, wir arbeiten gerade an den Fondsberichten, beziehungsweise den zum Vermögensbildungsfonds haben wir schon veröffentlicht. Spielen Autobauer im Moment eine Rolle in den Fonds?
Also in unseren Fonds Autobauer, wie Alan das ja auch schon gesagt hat, eher weniger aufgrund der Zyklik, aufgrund der unsicheren Zukunftsperspektive, die einfach besteht. Da ist Sixt mit seinem Geschäftsmodell, das eben nicht in der Herstellung liegt, sondern eben in der Vermietung, in der Weitergabe der Fahrzeuge, dann deutlich attraktiver für uns, weil der Bedarf auch einfach stetiger ist. Die Performance bisher von Sixt hat uns sehr gefallen. Wir sind da sehr zufrieden. Wir sind auch sehr mit dem Management zufrieden. Auch, dass es in dem Sinne noch als Familienunternehmen gilt und sich da jetzt den nächsten Schritt jetzt nochmal wagt in die USA. Und das ist ein sehr spannendes Thema, da die USA der größte Markt für Autovermietung darstellt weltweit. Und Sixt sich dann doch traut, aus dem kleinen Deutschland da diesen großen US-Markt aufzurollen. Und wir sehen da ein hohes Potenzial.
Ja, gewaltige Aufgabe auf jeden Fall, ne? Für so ein altes Familienunternehmen, sage ich auch mal. Erich Sixt ist da ja auch noch so ein bisschen federführend am Werk. Da sind wir sehr zufrieden mit dem Management. Unternehmen, bei dem wir nicht so zufrieden sind oder waren zuletzt mit dem Management, ist Foslo aus dem schönen Sauerland. Das haben wir jetzt am Wochenende auch aus der Datenbank genommen, das Unternehmen. Ist Spezialist für Weichentechnik im Schienenverkehr. Und was uns da besonders negativ aufgestoßen ist, war die Kapitalerhöhung im Sommer diesen Jahres. Da wurden zwar 50 Millionen Euro eingesammelt, allerdings wurden die Privatanleger gar nicht beteiligt an dieser Aktion, an dieser Kapitalerhöhung. Und der Ausgabepreis der neuen Aktien betrug lediglich 30,70 Euro, wodurch dann diejenigen Aktionäre, die teilnehmen durften an der Kapitalerhöhung, sich mal eben Aktien zu dem halben Preis einsacken durften. Auf Foslo wollen wir jetzt gar nicht mehr so speziell im Besonderen eingehen. Das haben wir ausführlich getan im Privatinvestor am Wochenende. Aber das Thema Kapitalerhöhung finde ich ganz interessant, Alan. Vielleicht können wir da allgemein unseren Zuhörern mal erzählen, was wir davon halten, worauf auch Anleger achten sollten, wenn eine solche Kapitalerhöhung ansteht.
Kapitalerhöhungen sind Fluch und Segen zugleich und es kommt da im Wesentlichen auf zwei Komponenten an. Das eine ist natürlich die Kommunikation der Kapitalerhöhung und das andere ist die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Ist die Kapitalerhöhung jetzt deswegen durchgeführt worden, weil es dem Unternehmen schlecht geht, weil es knapp bei Kasse ist? Wird der Aktienkurs massiv verwässert? Haben die Anleger das Nachsehen? Klar, das ist natürlich kein gutes Szenario, besonders dann nicht, wenn auch noch in einer Art, in zwei Klassen quasi die Kapitalerhöhung durchgeführt wird und manche Teilnehmer da ausgeschlossen werden. Ein absolutes Negativbeispiel. Und vor allem, wenn dann auch noch der Preis, zu dem platziert wird, einen massiven Abschlag aufweist zum aktuellen Börsenkurs, dass da die Verwässerung dann ziemlich groß ist, das ist dann klar und abzusehen. Wenn wir dann jetzt aber auch mal von einem positiven Beispiel ausgehen, Varta, der Batteriehersteller, der mittlerweile jetzt auch in den MDAX aufgestiegen ist, konnte im Sommer vor einigen Monaten eine Platzierung durchführen, die markteng war, das heißt sogar ohne Abschlag zum Schlusskurs des damaligen Vortages. Das ist sehr beachtenswert. Dem Unternehmen geht's ja gut, es entwickelt sich prächtig, es wächst sehr rasant, es ist auch in vielen gegenwärtigen und zukunftsträchtigen Themen unterwegs, wenn wir jetzt von den Wearables zum Beispiel sprechen, von den smarten Uhren, von den kabellosen Kopfhörern, überall dort ist Varta vertreten, nicht nur, aber das sind aktuell die Zugpferde. Und da ist eine Wachstumsstory dabei und das Unternehmen hat das Geld gebraucht, nicht weil es dem Unternehmen schlecht geht, sondern um die weiteren Wachstumsprojekte zu finanzieren, weil die Nachfrage einfach so gigantisch ist.
Ja. In Vermögensbildungsfonds haben wir auch zuletzt ein Unternehmen aufgenommen, es nennt sich MSC, das ist zumindest die Abkürzung, Pascal. Ja. Warum haben wir das aufgenommen? Was macht das Unternehmen überhaupt? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Kann ich gerne. Also MSC, da denkt man ja in erster Linie an Schifffahrt und an Kreuzfahrten. Nicht Kreuzfahrten. Aber man denkt an Schifffahrt. Und MSC Industrial Supply ist ein Unternehmen, das ganz anders aufgestellt ist. Sie sind in den USA tätig und sind in erster Linie im B2B-Segment unterwegs und rüsten insbesondere im Bereich der Stahlverarbeitung Unternehmen mit Werkzeugen aus, aber eben auch mit weiteren Dienstleistungen. Kümmern sich zum Beispiel oft um das Inventar, dass die Unternehmen sich selber eben nicht mehr darum kümmern müssen. Und das war für uns ein sehr interessantes Unternehmen. Wir haben uns die Branche angeschaut. Die ist extrem gesplittert. Also es gibt sehr, sehr viele Anbieter. Die besten 50 machen gerade mal 30% des Marktes aus. Also es ist schon große Splitterung liegt vor. MSC ist dabei trotzdem aber eins der größten. Und was wir sehr interessant fanden, waren die Margen, die Renditen. Also es ist im Vergleich zur Benchmark einfach ein sehr, sehr profitables Unternehmen und sehr dauerhaft ausgestellt dadurch, dass es an vielen Projekten im Unternehmen bei den Kunden direkt vor Ort ist. Und dadurch besteht eine hohe Bindung. Auch in dem Bereich, wenn jetzt die Konjunktur auch mal ein bisschen den Weg nach unten antritt, dann ist es so, dass MSC trotzdem immer noch sehr, sehr eng an seinen Kunden ist. Insbesondere durch das Inventarmanagement kann man da einfach sagen, dass sie so nah dran sind, dass es sehr schwer ist, sich auch wieder zu lösen als Kunde.
Ja, ich stelle mir gerade den deutschen Markt vor, was so Eisenverarbeitung, Stahlindustrie angeht. Zum Beispiel im Bergischen, da sieht man sehr viele einzelne Stahlverarbeiter oder Eisenverarbeiter, die Werkzeuge herstellen oder sowas in der Richtung. Ich kann mir auch gut vorstellen, als Unternehmen wie MSC, sind die auf dem deutschen Markt überhaupt tätig? International? Kann es natürlich auch schwierig werden, an die Kunden überhaupt erstmal heranzukommen. Gibt es da irgendwie Strategien, wie das MSC besonders gut hinbekommt?
Also MSC ist eigentlich nur in den USA tätig. Ja. Es gibt auch eine kleine Niederlassung in Großbritannien. Das ist aber auch der einzige Weg nach Europa. Was jetzt allerdings angestrebt wird, ist der Eintritt auch auf den mexikanischen Markt. Und MSC ist mit über 100 Niederlassungen vertreten. Dass man sich jetzt nicht vorstellen kann wie ein Obi, also die haben jetzt nicht 100 Obis irgendwo stehen, sondern die haben Beratungsbüros in verschiedenen Niederlassungen in den USA und da wird der Kontakt aufgebaut, eben auf Vertriebsebene, dass natürlich Kunden angesprochen werden, dass Unternehmen angesprochen werden und so werden neue Unternehmen herangezogen und das Unternehmen wächst soweit in einem guten Bereich.
Ja, sehr schön. Es gibt noch zwei Dinge, die an dem Unternehmen sehr spannend sind, die auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil herauskristallisieren lassen. Das ist zum einen sind das die langfristigen Kundenbeziehungen, auf die MSC ganz klar setzt. Das im gesamten Portfolio sind, ich glaube, über 1 Million Artikel, die man bei dem Unternehmen im Industriebereich bestellen kann. Das ist natürlich massiv. Und diese Kundenbeziehungen und die Beratungskomponente, die gehen Hand in Hand einher. Und ermöglichen halt einen qualitativen Vorteil, den man, wenn man jetzt anonym quasi kaufen müsste und sich selber da etwas heraussucht, das bietet das im Endeffekt nicht. Und dann haben wir noch eine zweite Komponente, es gibt zwei Aktientypen vom Unternehmen und eine Aktie hat halt mehr Stimmrechte inne und An diesen Aktien ist das Management beziehungsweise die Familie ist dann noch dran beteiligt, die es dann der Familie eine größere Kontrolle ermöglicht und die Familie schafft auch über eine Incentivierung das Management damit stärker mit einzubeziehen, sodass wir hier im Grunde tatsächlich auch von einem Familienunternehmen sprechen können, auch wenn das auf den ersten Blick so nicht ersichtlich ist.
Ja, diese starke Eigentümerperspektive ist ja auch immer wieder ein Punkt, worauf wir ganz besonders achten, wobei ja auch generell das Management in den letzten 2 Jahren bei unseren Bewertungen immer wichtiger geworden ist. Ja,
definitiv.
Ja, interessanter Titel, beobachten wir weiter, haben wir jetzt im Vermögensbildungsfonds. Schauen wir weiter, ob unsere These so aufgehen wird. Ein Unternehmen, das dir besonders gefällt, Alan, ist Altria. Der große Tabakkonzern aus den USA. Gibt es da was Neues zu dem Titel?
Das liegt aber nicht daran, dass ich bei denen Kunde bin, sondern die Konstellation, die gesamte Geschichte an der Börse aktuell ist halt sehr spannend gewesen oder immer noch recht spannend. Es werden ja immer mal wieder neue Säue durchs Dorf getrieben und bei Altria war das ja jetzt auch so. Vor ein paar Jahren war das noch der absolute Börsensuperstar, das erfolgreichste Unternehmen des gesamten letzten Jahrhunderts. Top-Performer mit knapp irgendwie 20% Performance pro Jahr. Der Kurs stand noch fast doppelt so hoch vor 2-3 Jahren, aber jetzt ist er dieses Jahr extrem abgestürzt. Altria hat natürlich 2 teure Übernahmen getätigt, insbesondere oder die Investitionen in Joule, den 35%igen Anteil, war natürlich sehr kostspielig. Es war von vornherein eigentlich auch klar, dass sie da früher oder später im Wert ein bisschen nach unten berichtigen werden müssen. Aber es war ja eine strategische Übernahme. Also aus der Brille muss man das sehen. Man muss da ein bisschen hinter die Fassade schauen.
Aber die Übernahme bringt ja jetzt auch viel Ärger ein für Altria.
Selbstverständlich. Kurzfristig bringt die Übernahme sehr viel Ärger. Es steht auch nicht fest, ob überhaupt schon mit diesem Anteil Geld verdient wird. Es gibt zahlreiche Chancen, auf die bauen wir jetzt nicht unbedingt so viel, sondern wir bewerten ja die ganze Situation so, dass Altria ist ja schon sehr erfahren, was jetzt Rechtsstreitigkeiten betrifft, was sich herumplagen mit Behörden und Gesetzen, Verboten, Einschränkungen und so weiter betrifft, insbesondere im Werbebereich. Da wissen wir ja, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr die Marketingaktivitäten eingeschränkt wurden. Ja. Und jetzt sind halt die neuen Startups mit den E-Zigaretten hochgekommen. Altria selber hat ja sein Produkt wieder eingestampft, was sie selbst entwickelt hatte, weil es nicht so gut am Markt ankam. Und wir bewerten das so, dass Altria jetzt strategisch vorgeprescht ist, um die Konkurrenz auch klein zu halten. Natürlich werden da auch wieder Werbeverbote und starke Einschränkungen kommen. Das liegt daran, dass insbesondere die Jugendlichen sehr stark zugegriffen haben bei diesen E-Zigaretten. Und nach dem, was wir herausgefunden haben und lesen konnten, ist, dass der Nikotingehalt auch viel höher in diesen Liquids drin ist. Und das ist natürlich dann die Frage, ob die Werbeaussagen von wegen, die Produkte sind weniger gesundheitsschädlich als die herkömmlichen Tabakröhrchen, ob das wirklich so stimmt. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. U-Blox habe ich mir aufgeschrieben noch als Unternehmen, worüber wir heute sprechen wollten. Bekannt für Drohnentechnologie.
Ja, Chips. Also
Chips für die Drohnen, genau. Was gibt es da Neues?
Ja, da gab es eine Investorenkonferenz mit einem zumindest kurz- und mittelfristig nicht ganz so erfreulichen Ausblick. Denn man wollte in den nächsten Jahren den Free Cashflow deutlich steigern. Nachdem es jetzt hauptsächlich Probleme in China gab, wo U-Blox auch stark unterwegs ist. Und diese Prognose wurde jetzt um ein Jahr nach hinten verschoben und die Margen leiden momentan auch ein bisschen. Und wir sind jetzt nicht mehr ganz so zuversichtlich, beziehungsweise mussten wir anhand der Prognose der neuen Gegebenheiten auch unseren inneren Wert noch einmal neu kalkulieren.
Ja.
Und den mussten wir natürlich temporär etwas absenken.
Aber dennoch rangiert die Aktie noch im Haltebereich oder sollte man da schon auf Teilrealisierung von Gewinnen?
Also zum inneren Wert sehen wir schon noch ein bisschen Luft. So ist das nicht, aber wir haben halt diese Sicherheitsmarge nicht mehr, die wir gerne haben. Ja, also vor allem bei zyklischen, stark wachsenden Unternehmen, wo viel Unsicherheit drin ist, oder wo eine hohe Bewertungsspanne einfach drin ist. Weil wenn da ein paar Prozentpunkte in der Marge in die falsche Richtung laufen, dann kann schon der ganze innere Wert in sich zusammenfallen. Mhm. Und die sehen wir jetzt momentan.
Ja, und da haben wir ja sehr, sehr enge Sicherheitsmargen. Gerade bei den Zyklikern immer so zwischen 10, maximal 20% nach oben und unten, wenn überhaupt bei 20%. Ne? Also eher sind wir so bei 110%, wenn es dann ums Verkaufen geht, und bei 90% fängt dann eigentlich erst der Kaufenbereich an.
Ja, beim Kaufkurs sind wir da teilweise sogar noch strenger. Also da hätten wir schon gerne die 20% Abschlag.
Ja, okay. Disney Plus ist gestartet. Ich habe es noch nicht abonniert. Soll eine ganz interessante neue Star Wars Serie da geben. Ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen werde. Vor ein paar Jahren war ich da eher noch Star Wars Fan als heute. Hast du schon abonniert? Hast du mal reingeschaut, Alan?
Abonniert habe ich es nicht, aber ich habe im Internet gelesen, dass am ersten Tag der Veröffentlichung sogar Server bei Disney abgestürzt sind, weil die Nachfrage so exorbitant groß war. Mhm. Das war aber im Grunde auch zu erwarten, dass das der Fall sein wird, denn die Medienbibliothek ist ja wirklich sagenhaft.
Ja.
Man hat viele vielversprechende Titel, nicht nur mit Star Wars. Die Saga spielt man ja immer wieder von Neuem auf, es kommen neue Teile, und im Vergleich zu den Comics sind ja immer noch recht wenige Filme überhaupt draußen.
Ja.
Das heißt, da ist auch noch viel Potenzial da. Dann hat man die Marvel-Technologie oder die Marvel-Serie hat man, die man da immer mal wieder neu aufsetzt. Es gibt einfach ganz viele Titel, die da drin sind, und viele von denen hat man teilweise auch dem Konkurrenten Netflix entzogen. Mhm. Da gibt es einfach keine Lizenz mehr und Netflix muss sich entsprechend stärker auf eigenen Content konzentrieren.
Was natürlich dann auch sehr viel teurer sein wird, denke ich, als die Lizenzen einzukaufen. Ne?
Klar, und in der Regel schaut man sich Serien und Staffeln eher nur einmal an, vielleicht zweimal, aber das ist jetzt nichts, was man dauerhaft konsumiert. Das heißt, der Zwang, irgendwas Neues rauszubringen, ist da, und er ist halt, der Druck ist stärker denn je, denn genau, Netflix schafft es im Gegensatz zu Disney nicht, Geld zu verdienen, sondern man tritt mehr oder weniger in Vorleistung und hofft irgendwann in Zukunft, wobei wir nicht wissen, wann das der Fall sein wird und ob es überhaupt der Fall sein wird, dass man da erst das Geld verdient.
Ja, und da hat Disney natürlich noch ganz andere Trümpfe im Ärmel, weil es eben so eine große Bibliothek schon besitzt und eben nicht neu produzieren muss.
Genau, die Sache ist ja auch der große Unterschied, dass Disney einfach sehr tiefe Taschen hat und es bei Netflix eben nicht der Fall ist. Dann auch die Übernahme von Fox war natürlich interessant und hat auch das Angebot erweitert. Ganz großer Klassiker sind die Simpsons, die damit...
Genau, das gehört jetzt auch zum Portfolio.
Die damit natürlich jetzt auch zu Disney gehören im Endeffekt, die das sogar in einer Folge schon thematisiert haben, interessanterweise. Also es ist sehr interessant, was da los ist.
Und
dadurch ist das Angebot, was Disney da jetzt hat, das Bestandsangebot einfach sehr hoch. Es gibt zwar noch einige Filme aus dem Marvel-Bereich, die zwar noch gebunden sind, aber diese Verträge werden natürlich auslaufen.
Ja.
Und dann würde es für Netflix schon schwieriger werden. Und er hatte jetzt auch vor kurzem gelesen, es war auch eine neue Serie gestartet, ich glaube, The Irishman heißt sie.
Ich glaube, es war ein Film, ne? Der extra
Film von Scorsese. Ich weiß es gar nicht. Da hatte ich dann auch gelesen, dass zwar 18 Millionen Leute das angefangen haben, aber nur 18% davon haben es auch zu Ende geguckt. Und das ist dann natürlich auch die Frage, wie es dann ist, auch mit diesem Binge-Watchen, also dass man es in einem so durchsuchtet.
Ja.
Und
das ist die große Gefahr. Aus dem Kino rennt man nicht so schnell raus. Das wird dann eher peinlich. Aber klar,
und mal
schnell umschalten ist da einfacher.
Ja, da steht
das ist nochmal ein ganz anderer Druck.
Ja, dann da steht Disney produzieren. Deutlich breiter da als Netflix.
Ja, genau. Ja, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Wird HP von Xerox geschluckt?
Das ist die große Frage, die gerade im Markt umherkreist. Ja.
Oder andersrum.
Oder vielleicht sogar auch andersrum. Also was wir jetzt wissen, ist, dass Carl Icahn, der alte Corporate Raider, der auch das Vorbild für Gordon Gekko war im Film Wall Street, dass der, er ist da der größte Aktionär von Xerox, und er hat sich jetzt auch einen Anteil an HP gesichert von, ich glaube, 3% oder 3,1%. Und er macht da ordentlich Dampf und er will, dass die beiden alten Computer-Dinos oder Drucker-Dinos zusammengehen. Es könnte unter Synergieeffekten oder unter den Gesichtspunkten natürlich schon einen gewissen Sinn haben, zumal Xerox ja eher bei diesen großen Geräten inklusive Service-Komponente stark vertreten ist, während HP sich in diesem Bereich ja noch weiterentwickeln wollte. Das Problem ist, dass beide halt nicht unbedingt wachsen, beziehungsweise Xerox sogar stark geschrumpft ist in letzter Zeit. Und ob jetzt zwei Kranke einen Gesunden ergeben, ist wieder eine andere Geschichte. In HP selber sind wir noch investiert, weil das Unternehmen stabiler ist als Xerox. Die Cashflows stimmen soweit und das Computergeschäft hat sich sehr erfreulich entwickelt in letzter Zeit. Und wir haben ja auch noch zumindest die Option auf den 3D-Druck. Also da ist das Potenzial riesengroß. Wir wissen, dass HP bei den Autobauern stark unterwegs ist, dass dort Teile gefertigt werden, beispielsweise für den neuen Volkswagen ID.3 haben wir auch lesen können, dass dort einiges aus dem Drucker kommt. Von daher, da tut sich schon was, nur es ist halt noch auf sehr niedrigem Niveau. Das macht sich in den Zahlen noch nicht wirklich bemerkbar und HP berichtet auch nicht separat darüber. Mhm. Aber da ist halt noch eine Entwicklung nach vorne drin. Xerox ist ja um einiges kleiner, sowohl vom Umsatz als auch von der Marktkapitalisierung im Vergleich zu HP, sodass das im ersten Moment etwas größenwahnsinnig daherkommt. Mhm. Aber wir wissen halt auch nicht, ob ICANN dann nicht noch irgendwelche Mittel beisteuert. Und in welcher Form diese Transaktion dann genau abgewickelt wird. Was wir momentan definitiv wissen, ist, dass HP mit dem ersten Vorschlag nicht einverstanden war. Das begrüßen wir auch, dass man sich da nicht unter Wert verkauft. Die 22 Dollar je Aktie sind zu niedrig. Wir haben einen höheren inneren Wert ermittelt. Und deswegen bleiben wir jetzt auch weiter dran, weil das Unternehmen Dividenden zahlt. Es kauft auch sehr viele Aktien zurück mit dem aktuellen Programm, was jetzt vor kurzem in den Markt gegeben wurde. Können beim aktuellen Kurs knapp 20% der Aktien zurückgekauft werden. Das ist ja schon mal ein Wort. Ne? Das würde ja den Gewinn pro Aktie um ein Viertel heben.
Hm. Davon profitieren dann eben auch die Aktionäre.
Genau, richtig.
Ja, Fragen unserer Leser. Ich habe einige Privatinvestor-Abonnenten, die uns Fragen geschickt haben. Ich lese einfach mal die erste Frage vor. Da geht es um ein Unternehmen, L'Occitane. Ich glaube, das hatten wir ja vor Jahren auch mal in der Datenbank. Soll man L'Occitane halten nach dem Kurssprung?
Ja, das ist halt die Frage. Also das ist kein rasant wachsendes Unternehmen. Die Nische, die L'Occitane bearbeitet, ist schon interessant. Die Naturkosmetik-Branche floriert ja schon. Das kann man definitiv sagen. Das Bewusstsein vor allem auch der jüngeren Leute für gesündere Alternativen oder sauberere Inhaltsstoffe ist da definitiv da. Die Abnehmerschaft ist vorhanden. Ist halt nur die Frage, ob da nicht die Bewertung auch so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Also wir informieren regelmäßig dazu in unserem Börsenbrief, der Privatinvestor, und da kann man dann auch gerne nachlesen, und wenn es was Neues gibt, werden wir da zeitnah auch berichten.
Hm. Haben wir eine neue Einschätzung zu SES? Da gab es einen Kurssturz, fragt der gleiche Leser.
Also SES haben wir in den Fonds schon seit längerem nicht mehr. Hintergrund war der, dass das Unternehmen sich einfach sehr träge entwickelt. Also klar, es gibt zahlreiche Regierungsaufträge, die ziemlich sicher sind, aber das Fernsehgeschäft, also das, womit SES ursprünglich gewachsen und groß geworden ist, mit den Astra-Satelliten, die dürfte man ja kennen, das ist halt eine sehr schrumpfende Branche. Denn die Streaming-Dienste machen ja schon ordentlich Druck, und generell gibt es ja auch nur das Kabelfernsehen, was da in direkter Konkurrenz zu den Satelliten steht. Und dieses Segment schrumpft einfach sehr stark. Und in letzter Zeit haben Verhandlungen beziehungsweise Wortgefechte und Meinungswechsel in den USA stark auf den Kurs gedrückt, aber nicht nur bei SES, sondern generell auch bei Konkurrenten. Da geht es um die Lizenzvergabe beziehungsweise um die Art der Versteigerung für das 5G-Netz. Da ist man sich noch nicht sicher, ob man das öffentlich machen will, ob man das privat im Hinterzimmer machen möchte. Und klar, wenn die Gerüchte gerade zu Ungunsten von einem Unternehmen wie SES ausschlagen, dann kriegt auch der Kurs auf den Deckel. Das ist vollkommen klar. Mhm. Das ist für uns sehr spekulativ und auch momentan nicht vorhersagbar. Zudem drückt halt immer noch, wie gesagt, das Satellitengeschäft stark drauf. Wir sehen nicht viele mögliche Katalysatoren, die da langfristig jetzt für eine steigende fundamentale Lage sprechen sollten. Deswegen halten wir uns von dem Unternehmen momentan fern. Wir werden bei Gelegenheit mal wieder reinsehen, aber aktuell passt das nicht.
Ja. Ja, das Thema Sicherheit spielt eine ganz große Rolle, auch unter unseren Abonnenten, die da immer wieder Fragen stellen. Ein Abonnent fragt, inwieweit eignet sich der kanadische Dollar zur Portfoliodiversifizierung?
Eine sehr spezielle Frage.
Wirklich sehr speziell.
Also, was wir zum kanadischen Dollar sagen können, ist, dass er auch so ein bisschen von Rohstoffen abhängt. Ne? Kanada ist ja ein großer Holzexporteur. Kanada ist auch ein großer Öl- und Gasförderer. Und von der reinen Industrie her sieht es ja eher dünn aus, zumal Kanada ja zwar flächenmäßig groß ist, aber von der Bevölkerung ist es ja auch eher dünn, also auch kein wahnsinnig großer Konsumentenmarkt. Ja. Tun wir uns schwer, also wir selber investieren jetzt nicht in den kanadischen Dollar, das muss dann jeder für sich entscheiden, aber wir hätten jetzt keine Argumente, die da massiv dafür sprechen.
Ja, und zur Absicherung eines eigenen Portfolios, da kann auch jeder Kleinanleger dann doch eher auf Edelmetalle zugreifen zu einem gewissen Anteil. So in Richtung Währung gehen wir da bei unseren Empfehlungen eher selten.
Die Frage ist halt, ob man mit dieser vermeintlichen Diversifizierung nicht ein weiteres Risiko eingeht. Ne? Also das muss man auf jeden Fall auch
mit Währung verhalten. Ja, genau. Ja, Thema Dividenden, auch ein wichtiges Thema, gerade jetzt, wo die Aktienmärkte doch allgemein sehr, sehr hoch bewertet sind. Da fallen uns auch immer wieder sehr gute Dividendenzahlen auf, die wir in unserem Börsenbrief Dividendenkönige besprechen. Jetzt hat hier ein Abonnent uns hingewiesen auf die Royal Bank of Canada. Er schreibt, die Dividende wirkt sehr attraktiv mit 4,04% und die Aktie scheint unterbewertet zu sein. Pascal, haben wir uns diesen Titel schon mal angeschaut?
Oder an? Bisher jetzt noch nicht. Ich kann zu dem Titel jetzt in dieser leider nicht viel Auskunft geben. Okay. Grundsätzlich zu der Investition in den kanadischen Dollar könnte ich vielleicht dann noch ergänzen, dass es nicht unsinnvoll ist, auch vielleicht eine Fremdwährung zu halten. Dann sollte das aber auch eine Währung sein, mit der man auch investiert. Wenn man jetzt zum Beispiel sich US-Dollar hält und kauft US-Unternehmen, dass man die in Eigenwährung kaufen kann. Das wäre der einzige Punkt, den ich hier jetzt noch ergänzen könnte zur der Währungsdiversifizierung. Aber ich glaube, der Alan hat
da was du mehr. Du bist unser Bankexperte.
Bankexperte würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe jetzt in der vergangenen Woche mich ein bisschen mit dem Thema kanadische Banken beschäftigt. Also der kanadische Bankenmarkt ist ja so aufgestellt, dass es 5 große Spieler gibt, die ungefähr 80% des Marktes unter sich aufteilen. Das sind alles langjährige Dividendenzahler. Und langjährig heißt teilweise bis Anfang des 19. Jahrhunderts zurück ununterbrochen Dividenden ausgezahlt durch alle Wirtschaftszyklen hinweg, durch schwierige Phasen, durch Weltkriege hindurch, durch schwere Rezessionen. Ununterbrochen werden Dividenden gezahlt. Ich glaube, der längste, ich weiß jetzt nicht genau, welche der Banken das war, aber eine von denen zahlt seit 190 Jahren ununterbrochen Dividenden. Also das sind dann schon viele Generationen lang. Es stimmt, dass zwar zuverlässige Dividendenzahler sind, dass 4% in Angesicht des aktuellen Zinsumfeldes sehr verlockend und attraktiv sind. Man muss halt nur bedenken, der kanadische Markt hat die in der Immobilienkrise vor 12 Jahren quasi nicht teilgenommen, sondern der kanadische Immobilienmarkt ist völlig unberührt davon weiter nach oben geschossen. Die kanadischen Privathaushalte gelten als die mit am stärksten Verschuldeten überhaupt, gemessen jetzt an dem Haushaltseinkommen, was, meine ich, bei 170% liegt im Schnitt. Das ist ja schon heftig, wenn man fast das doppelte Haushaltseinkommen auf der Schuldenuhr stehen hat. Und die Immobilienmärkte sollten halt nicht ewig steigen. Und je nachdem, welche Bank wie stark da vertreten ist, kann das natürlich dann auch zu starken Korrekturen führen. Es muss nicht kommen. Wir stellen aber auch fest, dass kaum Wachstum drin ist in diesen Unternehmen. Deswegen wäre das auch wieder eher so ein schwieriges Thema, wenn man schon lange da dabei ist, eine satte Dividende hat, dann kann man da weiter gern partizipieren. Aber für einen Neueinstieg drängen sich die Titel jetzt eher nicht auf.
Ja. Und allgemein sollte man vielleicht auch nicht nur auf die Dividendenrendite schielen, wenn man sich gute Dividendenzahler raussucht. Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Dividendenkönigen haben wir da noch andere Metriken, zum Beispiel eben die Ausschüttungsquote, auf die wir schauen. Also das sollte nicht, glaube ich, die einzige Kennzahl sein.
Genau. Es muss halt das Gesamtpaket stimmen.
Genau, ja. Gut, eine letzte Frage noch. Habt ihr noch Puste und Kraft dafür? Ja. Frage nach Gold-ETFs. Wäre es für uns auch eine Option, ich denke mal wahrscheinlich in den Fonds, einen Teil unserer Liquidität, liegt aktuell die Quote, glaube ich, so bei 21-22% im Vermögensbildungsfonds, eben diese Liquidität auch in einen Gold-ETF zu investieren?
Ja, also das Perverse an der ganzen Sache ist, wir dürfen ja nicht in physische Edelmetalle investieren, wir dürften aber in Zertifikate, ETFs und irgendwelche anderen Spielereien.
Aus Sicherheitsgründen natürlich.
Selbstverständlich, aus Sicherheitsgründen. Ja, aktuell ist das jetzt bei uns nicht vorgesehen. Also wenn, dann hätten wir es gern physisch. Ja, ist halt vom Regulator natürlich wieder so eine Drangsalierung. Da könnten wir
diverse Podcast-Folgen zum Thema Regulierung
da könnten machen, wir von unserer Seite nicht allzu viel machen. Und wie du merkst, fehlen mir auch gerade ein bisschen die Worte dazu.
Okay, na gut, Pascal?
Ich kann an dieser Stelle vielleicht dann noch ergänzen, dass es natürlich schwierig ist, wie Alan es schon gesagt hat, aufgrund der Regulatorik natürlich. Wenn wir physische Edelmetalle halten dürfen, dann ziehen wir das auch grundsätzlich einmal in Betracht. Die Anlage dann in ETFs ist in dem Weise schwierig. ETFs sind ja eigentlich darauf angelegt, dass man dauerhaft sich investiert. Und wir würden es ja dann gerade nicht auf dauerhafter Basis nehmen, sondern als Liquiditätsersatz. Hm. Das heißt, es wäre genau, dass man die Anlage, die in ETFs, die damit betrieben werden soll, dieses dauerhafte und über Sparpläne, und dass man das ad absurdum führen würde, indem man dieses Segment oder dieses Instrument als Spekulationsobjekt im Endeffekt nutzt. Und das dann gerade noch auf Rohstoffbasis, sehen wir dann doch ein bisschen kritisch.
Ja, guter Punkt, ja. Ja, liebe Zuhörer, gerne beantworten wir in der kommenden Episode unseres Podcastes auch Ihre Frage. Schicken Sie uns diese am besten per SMS an die Nummer 01573 599 2809. Bedenken Sie jedoch, dass wir die Fragen unserer Clubmitglieder bevorzugt behandeln. Sollten auch Sie sich für den Privatinvestor Club interessieren, finden Sie heute in den Shownotes den Link zu einer entsprechenden Website. Auch eine PDF mit weiteren Informationen zu den heute genannten Unternehmen können Sie über einen Link in den Shownotes anfordern. Ich denke, für heute war es das, Jungs. Die nächste Episode werden wir jetzt am kommenden Donnerstag, glaube ich, schon aufzeichnen. Genau. Dann wird auch der Florian König dabei sein. Wir haben ein paar Meetings zusammen im großen Kreis. Da gibt es sicherlich auch weitere neue, interessante Infos für unsere Zuhörer.
Genau, ja. Schicken Sie uns Ihre Fragen auf jeden Fall zu.
Genau, wir beantworten sie gerne. Bis dahin bleiben Sie uns treu, liebe Zuhörer, empfehlen Sie uns weiter und wir sagen für heute Tschüss.